Und ich glaube, die Frage, die wir uns am Ende dieser Folge stellen müssen und die wir übrigens auch euch, lieben Hörerinnen und Hörerinnen,
Scheiße! Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, wie schön, kannst du wie Scholz machen.
Weiblich, weiblich.
Liebe Hörer und Hörer, liebe Bürger und Bürger, einfach gendern gesagt. Durch. Ja, ist ja richtig. Was? Wollen wir ihn, liebe Bürger und Bürger, natürlich, das ist einfach perfekt.
Nö, hab ich doch gar nicht.
Hab ich
mir darüber lustig gemacht.
Oh Gott. Okay, nochmal, Digga.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wild und Fremd. Ich bin Tore.
Ich bin Ole.
Wir sprechen heute über Drogen auf dem Mount Everest. Ihr kleinen Schlawinerinnen und Schlawiner, habt auf den Titel geklickt, weil ihr es gesehen habt. Ich weiß es doch.
Ganz klar, ich hätte es auch gemacht. Und wir sprechen heute vor allem über ein Thema, was mich besonders irgendwie ganz krass berührt hat.
Wir sprechen in unseren großen Folgen ja über Abenteuer, über historische Expeditionen, über Menschen, die sich an unbekannte Orte und in krasse Situationen gewagt haben.
Genau, und letzte Woche haben wir ja die Geschichte von Mallory und Irvine erzählt und dem Rätsel, was sie bis heute noch umgibt. Checkt das auf jeden Fall aus. Letzte Folge.
Mallory und Irvine sind vor 100 Jahren auf den Mount Everest geklettert und nie wieder zurückgekommen. Wir haben Mallorys Briefe ausgewertet und auch eine Vermutung besprochen, was damals wirklich passiert sein könnte.
Ganz ehrlich, damals war der Mount Everest ein völlig unbekanntes Terrain. Ist ja klar, der war mega unzugänglich, abgeschieden von allem. Heute ist er aber ziemlich genau das Gegenteil. Und genau darüber wollen wir mit euch heute in der Folge sprechen. Vor allen Dingen über unser Spitzwort des Tages, wenn ich so nennen darf.
Gerne.
Massentourismus.
Massentourismus und Mount Everest, das passt in meinem Kopf eigentlich so gut zusammen wie Spargel und ein leckeres Essen. Nämlich gar nicht.
Aber wer ist Spargel? Wirklich.
Wir haben. ich mag es auch gar nicht. Ich mag es gar nicht. Aber ich wette, wenn du heute am Basislager von Mount Everest bist und sagst, ich will meinen Spargel essen, hier sind, keine Ahnung, $300,000. Dann kriegst du deinen Spargel.
Ich glaube, du kriegst es auch für weniger als $300,000, aber du sprichst genau das Problem an, über das wir heute reden werden.
Ganz klar. Ja.
Und wir sprechen heute vor allem darüber, wie viel Abenteuer erlebt man noch, wenn man den Mount Everest besteigt. Und ich darf euch spoilern, so viel Abenteuer ist das nicht mehr.
Alles, was wir euch heute erzählen, ist natürlich recherchiert. Wir packen euch die Links in die Shownotes. Natürlich steckt da aber auch ein bisschen unsere persönliche, subjektive Meinung drin, die wir über jetzt 3 Jahre wild und fremd angesammelt haben.
Ja, Leute, bitte kommentiert, schreibt uns, was ihr davon denkt. Wir sind immer abhängig von dem Austausch mit euch, um unseren Horizont da noch ein bisschen erweitern zu können.
Schaut mal in die Kommentare. Bei Spotify könnt ihr was schreiben, bei Instagram @wildundfremd oder auf YouTube. Und ich glaube, da findet ihr auch viele Leute, die vor euch schon kommentiert haben. Und einfach mal ein bisschen schnacken mit der Community, ein bisschen austauschen. Ich möchte, dass wir mehr Kommentare unter dem Podcast bekommen.
Wir beginnen unseren kleinen Ausflug in diese ja absolut verrückte Welt des Mount Everest-Tourismus im Mai 2019. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, denn damals kursiert ein ziemlich kurioses Bild im Internet. Es zeigt eine knapp 200 Meter lange Schlange an Menschen, die dicht gedrängt hintereinander stehen. Sie warten teilweise über eine Stunde auf den Aufstieg an den Gipfel des höchsten Bergs der Erde, weil über ihn ungeübte Bergsteiger das Auf- und Absteigen behindern.
11 Menschen sterben an diesem Tag. Die Massen stehen da zusammen in der sogenannten Todeszone. Das ist ein Areal, was sich ab 8000 Meter ungefähr bis zum Gipfel erstreckt. Und da ist es wirklich, wie der Name schon sagt, tödlich, sich länger dort aufzuhalten, weil der menschliche Körper beginnt, komplett abzubauen. Selbst wenn du Sauerstoff hast. Die meisten Menschen können hier nicht länger als 48 Stunden überleben und viele unterschätzen die tödliche Wirkung dieser extremen Bedingung.
Wir haben das Bild gerade vor uns, übrigens ein schönes Bild von Nirmal Purja, und da sieht man richtig schön, wie da ganz viele Bergsteiger gehen und sich so einmal über die ganze Bergflanke ziehen.
Also, das sieht aus wie so ein Wollfaden, weil die auch alle so ganz bunt in ihrer Funktionskleidung gekleidet sind, der sich so langsam bis zur Spitze schlängelt, und die stehen da wirklich
dichter gedrängt als an der Schlange zum Berghain. Das ist unglaublich. Wir verlinken euch das Bild auch mal in die Shownotes.
Ganz ehrlich, ich bin richtig scheiße im Schätzen, aber wenn ich mir das Bild angucke, dann würde ich sagen, zwischen den Menschen ganz oben am Gipfel und den Menschen, die ganz unten in der Schlange stehen, liegen keine 200 Höhenmeter. Das würde heißen, dass alle zusammen in dieser Todeszone stehen.
Und da einfach warten wie an einer zu vollen Schlange beim Penny. Es ist so wahnsinnig.
Wer seine Reise beginnt und erstmal an den Hängen dieses gigantischen Berges wandert, ich glaube, der spürt erstmal Ehrfurcht.
Ja.
Und wahrscheinlich auch so ein bisschen Bedrückung. Die steinigen Pfade und die kleinen Dörfer rundherum um den Everest sind nämlich erstaunlich sauber. Der Müll der westlichen Welt ist hier nie angekommen. Und wenn man dann weitersteigt, Richtung ja, Dach des Himmels, dann mehren sich die Abfälle. Auf den ersten Gletschern liegt all das, was die Touristen zurücklassen. Zum Beispiel löchrige Zelte, eingerissene Schlafsäcke, rostende Überbleibsel alter Sauerstoffflaschen. Und klar, auch Exkremente bleiben hier zurück, verstreut in dieser, wie sie oft zitiert wird, unberührten heiligen Landschaft.
Ey, das muss man nochmal betonen. Der Mount Everest war für viele Völker, die dort lange Zeit in Frieden drumherum gelebt haben, ein Heiligtum. Das war ein heiliger Berg und das ist er immer noch, aber jetzt halt eben voller Plastikmüll, voller diese verrosteten Sauerstoffflaschen, ne? Die nepalesische Regierung und die Sherpas, das sogenannte Ostvolk, kämpfen dagegen an. China zum Beispiel verbietet Bergsteigerinnen und Bergsteigern, Müll am Everest liegen zu lassen. Es gibt angeblich hohe Geldstrafen, wenn man das tut.
Aber wer zur Hölle soll das kontrollieren? Wer kontrolliert in 8000 Metern Höhe, ob da jeder seinen Müll mitnimmt oder nicht?
Auch Nepal hat gecheckt, okay, diese Verschmutzung, diese Vermüllung unseres größten Bergs der Welt, die ist irgendwie nicht so nice für den Tourismus. Es gibt strengere Regeln, es gibt teilweise sogar Militärs, die dort umhermarschieren und sich das alles anschauen. Aber es kommen halt immer wieder neue Menschen, die diese Regeln vergessen, denen diese Regeln egal sind. Und so wächst neben dem Mount Everest oder auf dem Mount Everest eigentlich noch ein zweiter Berg, ein Müllberg halt.
Ich glaube, dass der nepalesischen Regierung auch super wichtig ist. Der Mount Everest ist ein Aushängeschild dieses Landes. Viele Touristen kommen extra dahin, um sich diesen Berg anzugucken. Und ich glaube, gerade deshalb will Nepal den sauber halten, in Ordnung halten, dass man da hinkommt und sagt, was ein schöner Berg. Vielleicht nicht nur für die Touristen,
ja, ja,
sondern auch für die Menschen, die dort wohnen.
Es gibt da noch was anderes, was für das Image von Nepal, für das Image des Mount Everest und vielleicht auch für das Image des Bergsteigens generell ein ziemlich großes Problem darstellt.
Ja, auf dem ganzen Everest liegen nämlich verteilt Leichen von Hunderten von Kletterern, die im Eis des Berges konserviert wurden. Wenn man da langläuft, fühlt sich das teilweise so an, als würde man über einen ganz offenen Friedhof laufen. Manche von den Leichen sind völlig steif gefroren, bei anderen ist die Kleidung schon ausgeblichen im Licht der Sonne. Manche schauen auch die vorbeilaufenden Bergsteigerinnen und Bergsteiger direkt an, andere liegen abgewendet von ihnen. Und es ist irgendwie schwer zu sagen, wenn man da langläuft, leben diese Menschen, die auf dem Boden liegen, erholen die sich vielleicht, machen die eine nicht so ganz coole Pause
oder sind die schon tot?
Ja.
Und wir haben vor 2 Wochen da auch mit Lukas Wörle ja schon drüber gesprochen. Manchmal ist es auch egal, ob da jetzt jemand liegt und schon tot ist oder noch lebt. Die meisten Leute gehen gerade in der Todeszone trotzdem weiter.
Wir sitzen hier. Wir können wahrscheinlich oder denken zumindest, wir können gut unterscheiden, der Mensch lebt noch, der Mensch lebt nicht mehr. Ihr wisst aber gar nicht, wie unfassbar das schwer ist, wenn man auf dem Mount Everest ist.
Es gibt die Geschichte von einem belgischen Kletterer, der irgendwann kurz vorm Gipfel auf einem Felsvorsprung eine Gestalt gesehen hat. So eine farbige Masse irgendwo im Felsen des Everest.
Der belgische Kletterer ist dann tatsächlich umgedreht, ist zu dieser Gestalt hingelaufen, wahrscheinlich um ihr zu helfen, findet aber keinen atmenden Menschen, sondern eine Leiche, das Gesicht bedeckt mit einer Plastiktüte, wissen nicht genau warum, aber wahrscheinlich aus Schutz vor den Vögeln.
Ich finde es so unglaublich, dass dieser Mensch, der dort gestorben ist, ob er jetzt an der Höhenkrankheit gestorben ist oder abgestürzt ist, wir wissen es nicht, aber dass irgendjemand ihm eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hat, damit die Vögel ihm nicht die Augen auspicken. Und das war eine krasse Leistung. Also das war das, was diese Person wahrscheinlich gerade noch so tun konnte in dieser krassen Höhe, um sich nicht selber zu krass zu veranstrengen.
Ich glaube, da werden wir auch gleich nochmal drüber reden, was es für riesige Anstrengungen sind, sich zu bücken und eine Plastiktüte über den Körper zu ziehen. Wir sitzen hier im Studio, wir können sprechen, wir können uns bewegen, aber wenn man am Mount Everest steht, auf mindestens 8000 Meter Höhe, dann fällt jeder einzelne Schritt tonnenschwer.
Weißt du, was dieser belgische Kletterer dann gemacht hat, als er die Leiche gesehen hat?
Wahrscheinlich hatte er nicht so Lust drauf und hat sich verzogen.
Ja, er hat umgedreht, weil er gedacht hat, das ist mein Schicksal, wenn ich jetzt diesen Berg bis zum Ende besteige.
Und irgendwie sind diese Toten dann tatsächlich zu stillen Wegweisern geworden. Es gibt zum Beispiel einen Menschen, der dort liegt, der wird Green Boots genannt. Ein Inder, der liegt in so einer kleinen Höhle auf, ich glaube, 8500 Metern ungefähr. Der ist gekleidet in einer orangenen Jacke, hellblauen Hose und den namensgebenden grünen Schuhen, Marke Koflach.
Wenn man bei Google Green Boots eingibt, dann ist das Erste, was man findet, nicht irgendwelche Bilder von grünen Gummistiefeln, sondern tatsächlich das Bild dieser Leiche, dieses Mannes. Er wurde jetzt wahrscheinlich vor 10 Jahren so ein bisschen woanders hin verlagert, aber er ist immer noch eine ganz prominente Figur kurz vorm Gipfel des Mount Everest und das halt einfach als Leiche, deren Identität übrigens bis heute auch nicht ganz geklärt ist.
Vielleicht hast du recht, es ist nicht ganz geklärt, aber es ist immerhin wahrscheinlich, wer dieser Mann war. Wir verlinken euch das Bild, wie so viel heute. Tut mir leid für die langen Shownotes.
Die Shownotes werden richtig lang, aber
einmal in den Shownotes. Keine Sorge dazu, man sieht kein Gesicht, auch kein Stück vom Kopf. Man sieht nur die Hose, die Schuhe und die Jacke. Und also das Bild, was ich auf Wikipedia sehe, sagt zu keinem Zeitpunkt, dass der tot sein könnte, sondern eher, der hat sich im Schnee hingelegt, um einen Moment zu schlafen.
Ja, es sieht aus wie jemand, der ein bisschen zu lange im Schnee geschlafen hat. Und das ist aber so ein Symbol mittlerweile auch für diesen Massentourismus geworden, aber gleichzeitig auch eben für diese krasse Situation in der Höhe. Stell dir vor, du hast einen anderen Ort, wo so viele Menschen jährlich hinkommen, so viel Geld bezahlen und da liegt aber irgendwie 30 Jahre lang eine Leiche auf dem Weg. Das ist doch krass.
Das ist absolut Wahnsinn. Wir hatten es eben ja schon mal ganz kurz angesprochen. Man kann Leichen in dieser Höhe nicht bergen. Es ist fast unmöglich. Die Kälte macht den Körper unfassbar schwer und träge. Der Weg ist unfassbar hart. Und wir haben Berichte gelesen von sehr erfahrenen Sherpas, die oft zu Mount Everest aufsteigen und wieder absteigen. Die beschreiben, dass selbst das Aufheben eines winzigen Bonbonpapieres eine unfassbare Anstrengung in der Nähe des Gipfels ist. Ein Bonbonpapier vom Boden aufnehmen.
Und dann so einen menschlichen Körper aufzuheben, dann den ganzen Berg wieder runterzutragen, es ist quasi unmöglich. Hört euch dazu gerne das Interview mit Lukas Wörle an, was wir vor 2 Wochen gemacht haben.
Der hat absolute Qualen durchgestanden. Ja, vor allen Dingen sind die Körper gefroren, natürlich. Wir sind hier in einer absolut wahnsinnigen Höhe und dadurch werden die Körper doppelt so schwer. Das heißt, wenn du da als 80 Kilogramm Mann hochgehst, dann wiegst du, wenn du stirbst, doppelt so viel.
Okay, Ole, aber irgendwie ist es doch noch ein Statussymbol, wenn ich den Mount Everest erklimme. Ich meine, ich krieg so eine Urkunde, ich kann die in mein Wohnzimmer hängen, ich kann all meinen reichen Freunden erzählen, dass ich es tatsächlich auf den Gipfel des höchsten Berges der Welt geschafft habe.
Und ich glaube, was du ernten würdest, wäre Ruhm und Anerkennung. Ich glaube, keiner deiner Freunde würde sagen, kenne ich den Berg nicht, weiß ich nicht, was es ist oder das erfordert keine Anstrengung.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist wirklich, und das sage ich hier als absoluter Fanboy, krasser zu sagen, als ich war mal am Nordpol. Das ist mein Statement.
Ja, ich glaube auch.
Wenn du eine Urkunde hast, dass du einmal am Nordpol warst, ja, who gives a fuck? So, okay.
Also dann ich würde schon ganz schön einen großen Fuck geben, so.
Schon, aber würdest du es mit einer Mount Everest-Besteigung vergleichen und sagen, nee, der Nordpol ist auf jeden Fall ein krasses
Achievement? Für mich schon, aber ich weiß, dass ich eine absolute Ausnahmemeinung bin und das weißt du auch. Und ich glaube, klar, wenn du flexen willst beim Dinner, Mount Everest-Urkunde beats everything.
Ich glaube, ich fände es auch krasser, als am Nordpol zu sein, weil um Nordpol zu kommen, brauchst du in erster Linie viel Geld. Und für den Mount Everest brauchst du
auch viel Geld,
vielleicht noch ein bisschen mehr Geld.
Und je nachdem, wie fit du bist, ne?
Aber wenn ich dir eins versprechen kann, dann ist es ganz egal, wie wenig Ausdauer du hast, wie dick du bist. Das spielt keine Rolle, wenn du auf diesen Berg hoch willst und Geld hast, dann kommst du da hoch.
Okay, das ist also ein Ort, sehr rau, sehr unzugänglich, wo aber trotzdem in gewissen Zeiträumen des Jahres sehr viele Menschen mit sehr viel Geld und sehr hohen Ansprüchen zusammenkommen. Was kann da schon schief gehen?
Plus, wir hatten es anfänglich erwähnt, besonders auf die Müllthematik. Das Militär kontrolliert nicht in 2000 Metern, ob da alle Sicherheitsstandards eingehalten werden und kontrolliert auch nicht, wer da seinen Müll wie fallen lässt. Das heißt, am Mount Everest, und als ich das erste Mal gelesen habe, war ich so, niemals. Das niemals. Da habe ich nicht doppelt gecheckt, sondern eher zehnfach gecheckt, bildet sich eine wahnsinnige Parallelwelt.
Und zwar, darf ich das sagen?
Ja, sag's
es,
gerne.
Es ist eine Schattenwelt aus Dieben, Verbrecherinnen, Räubern, Prostitution. Da ist der Mount Everest steckt knietief in der Kriminalität.
Kein Scheiß. Als ich das erste Mal gelesen habe, war ich wirklich so, niemals stimmt das. Es ist Wahnsinn, wie viel da besonders seit den 90ern bis heute passiert ist.
Wir werden da gleich noch drüber sprechen, aber eigentlich ist es doch nicht verwunderlich, wenn man sich überlegt, dieser absolut abgelegene Ort, wo es wenig Kontrollen gibt, wenig Polizei, eigentlich gar keine Polizeipräsenz, nur Leute, die ihre eigenen Interessen durchdrücken wollen und dann eben ein riesiger Amount an Geld und Leute, vor allen Dingen sehr, sehr reiche Touristen, die auf Fingerschnipp alles haben wollen.
Weißt du was, das macht mich richtig, richtig sauer. Ich weiß nicht, ob du diese Videos von den Pyramiden in Gizeh kennst. Die kann man ja besuchen, da läuft man ja auf so ein offenes Gelände.
Ja.
Und egal, wo man ist, man wird angeschnackt.
Ja,
Die ganze Zeit angeschnackt. Und Leute sagen, hier, nimm das gratis, krieg das gratis. Und man wird da halt von jedem abgezogen, der da vorbeiläuft. Ja. Und
kennt man, das ist ein Standard. Wenn du zu den Pyramiden gehst, weißt du, okay, das
genau,
wird passieren.
Genau, da werde ich wahrscheinlich versuchen auszubeuten.
Das ist etabliert, so du weißt, okay.
Ich hoffe, ihr wisst das. Jetzt wisst ihr es auf jeden
Macht's
Fall.
Macht's nicht, genau. Geht am besten
geht gerne dahin, aber haltet euch von solchen Leuten fern und redet gar nicht mit denen, weil wenn man wirklich, wenn man da eine Diskussion anfängt, hat man im Prinzip schon verloren. Es ärgert mich aber unfassbar, weil die Pyramiden von Gizeh oder der Mount Everest, das sind einfach Spektakel. Es sind super, super schöne Orte, beides. Und man möchte da hingehen, das Spektakel genießen. Man muss ja nicht aufsteigen, man muss ja auch nicht irgendwie auf die Pyramiden klettern, um zu wissen, wie geil die sind. Man kann sich draußen dran stellen und sagen, wunderschön. Aber das funktioniert nicht mehr, weil Kriminalität da drin steckt, weil da Leute drin steckt, die einen abziehen wollen. Und das macht mich wirklich sauer.
Es gibt so ein paar provisorische Versuche, diese Kriminalität am Mount Everest einzudämmen. Seit 2008 versucht vor allen Dingen die chinesische Regierung, da einfach ein bisschen mehr Polizei hinzuschicken, die tibetische Seite vor allen Dingen besser zu kontrollieren. Ob das jetzt nur wegen der lokalen Kriminalität am Everest ist oder auch politische Gründe hat, sei mal dahingestellt. Aber es kommt dort tatsächlich am Basislager und auch in den Höhenlagern von Mount Everest damals und auch heute noch regelmäßig zu Diebstählen.
Wirklich, es ist so, so Wahnsinn. Und weil ihr uns das wahrscheinlich alles nicht glauben könnt, weil wir das so aus dem FF erzählen, haben wir euch ein kleines Beispiel mitgebracht, an dem das deutlich wird. Und zwar kehrt Miotk, ein polnischer Bergsteiger, 2005 von seiner Everest-Tour nach Polen zurück. Und der geht direkt zur Presse. Er erzählt nämlich, dass er den Gipfel ohne Sherpas und ohne künstlichen Sauerstoff erreichen wollte. Okay, fair. Doch während er Richtung Himmel lief, wurde der einfach mehrfach bestohlen.
Ja, ihm sind mehrere Schlafsäcke auf mysteriöse Weise abhanden gekommen. Wichtige Kleidungsstücke wurden ihm geklaut. Seine Stirnlampe wurde ihm geklaut. Er hat dann teilweise wirklich richtig gefährliche Situationen durchleben müssen, weil er halt...
Wir müssen uns das mal vorstellen. Du hast keinen Schlafsack, du hast keine Stirnlampe, du hast fast keine Kleidung mehr und du stehst am Mount Everest, dem, wenn du da bist, wahrscheinlich einem der gefährlichsten
Orte der
Welt.
Ja.
Unabhängig jetzt vielleicht von der Tiefsee, aber dann würde ich sagen, auf dem Land ist es einer der schlimmsten Orte der Welt, wo du ohne diese Sachen sein kannst.
Und du kennst es ja, allein wenn wir in die Highlands gehen für ein paar Tage und dort draußen pennen.
Ich hätte dich abgestochen für einen Schlafsack, da bin ich ganz ehrlich.
Ja, aber wir sind dann ja auch so Equipment-Nazis und sind so, ah geil, hier ist unser Schlafsack, hier ist unsere Stirnlampe, hier sind die Ersatzbatterien, es ist alles perfekt. Ey, wenn ich da draußen bin und da ist es vielleicht mal maximal minus 4 Grad kalt für eine Nacht oder so.
Und es war wahnsinnig kalt.
Und das ist wahnsinnig kalt. Aber wenn dann irgendwas fehlt von den Sachen, die ich garantiert eingepackt hätte, ey, ich würde durchdrehen.
Stell mal vor, einer von uns hätte seinen Schlafsack zu Hause vergessen.
Ja, oder stell dir mal vor, da würde einem der Schlafsack geklaut werden, Mann. Das ist doch krank. Das ist doch absolut krank. Dieser Mjotk, ne? Der hat dann gemerkt, mir fehlt hier richtig viel. Der hat sich auf 8300 Metern, dann musste er sich eine Notfallausrüstung erbetteln von anderen Alpinistinnen und Alpinisten, weil er sonst einfach gestorben wäre dort.
Okay, Diebstahl haben wir abgehakt, schon mal ziemlich krass. Aber Leute, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter und darüber sprechen wir jetzt.
Kann ich ganz kurz, wo Diebstahl ist, ist das, worüber wir jetzt sprechen, auch nicht wahr.
Da spricht ein Kenner. Und zwar sprechen wir jetzt einmal über Drogen. Okay, wir wissen, der Mount Everest, die Besteigung kostet Geld, man muss sich anmelden, es kostet viel, viel Geld, man bezahlt das, aber besonders in diesem Basislager, wo keine Polizei ist, wo niemanden ist, der einen kontrolliert, da werden Drogen ganz, ganz offen gehandelt. Vor allen Dingen so Amphetaminsachen, Dopingmittel, da wird dann zu den teuren Touristen aus dem Ausland gesagt, hey,
damit ihr es auch wirklich schafft,
kauft doch drei Mittel.
Könnt ihr noch ein bisschen Kokain mitnehmen, damit ihr es dann auch wirklich in diesem kurzen Zeitfenster auf den Gipfel schafft. Ihr habt doch schon 11.000 Euro bezahlt allein für das Ticket und jetzt noch, keine Ahnung, 100.000 fürs Equipment.
Das ist so insane. Es ist so Wahnsinn. Du gehst auf diesen Berg, du gibst, keine Ahnung, 100.000 Euro aus, um einmal auf diesen Berg zu gehen mit einem relativ schönen Basislager.
Ja, ungefähr, würde ich sagen, ja.
So,
und dann, aber klar.
Und dann stehst du da im Basislager. Und
dann kommt ein Typ und
kaufst
sagt,
du noch Drogen für 2000, wahrscheinlich super überteuert, also weiß ich jetzt nicht.
Ja,
ich
schätze aber auch mal, dass der Kilopreis dann nochmal deutlich teurer ist als in Berlin,
klar,
auf der Straße.
Wo
solltest du
es dann finden? So, ja, ne? Und dann kaufst du vielleicht nochmal Drogen für 5000 Euro.
Und dann weißt du auch nicht, ob die gut sind, ne? Also kann gut sein, dass du auf 8500 Meter dann einen Krampf bekommst, weil deine Amphetamine irgendwie gestreckt wurden oder so.
Ja, weil du dann Magermilchpulver durch deine Nase gezogen hast. Ja, safe. So, ich glaube, das ist ein ganz dickes Problem. Und das Problem hört nicht auf, wenn du unten bist. So, ne? Es ist leistungssteigernd, keine Frage. Wenn du es nach unten geschafft hast, wieder im Basislager bist, alle freuen sich, du freust dich. Wunderschöne Reise gehabt wahrscheinlich.
Sehr reiche Leute, die es gewohnt sind, sehr ausgiebig zu feiern nach Erfolgen.
Ja, und doll zu feiern, laut zu feiern, am größten zu feiern. Und dann mischen sich da wieder fremde Leute unter das Publikum, die sagen hier, willst du ein bisschen Spaß haben? Hier verkaufe ich dir nochmal Kokain. Oder
das
Hasch
sind, genau, oder
so Berlin-Drogen einfach.
Spaß. Es sind dann, wenn die Leute es geschafft haben und wieder halbwegs unten angekommen sind, dann geht's halt auch um ganz normale Partydrogen wie Speed, Ecstasy, Kokain,
danke.
Whatever. You can name
ich hatte
it
die
so.
Liste nicht vollständig, aber danke für deine Ergänzung.
Ich weiß nicht, was da noch alles konsumiert wird. Aber es ist so, und es ist ein gesetzloser Ort, weil was soll da, eine Razzia? Lol.
Traut euch erstmal da hoch. Ja. Ihr müsst ja eine ganze Mannschaft auf mindestens 2000 Meter bewegen.
Keine Chance. Ja, und das ist viel höher, das Basislager. Ich glaube, 5000 Meter.
Du hörst
oder
ja,
so.
Wenn die kommen. So, das soll
ja,
ja
da kommt
Problem
ja keiner.
So.
Das ist ja, da passiert
wer
ja
soll
nichts.
Da hinkommen und wie soll man da hinkommen?
Es ist so krass, wenn man sich überlegt, was für kranke Partys dort wahrscheinlich gefeiert werden, weil das halt, ja, das ist wie so eine Privatinsel von so ganz reichen Menschen, wo so ganz weirde Sachen passieren, wo du aber nichts von weißt, weil es halt
an einem Berg, ja. Eine Privatinsel an dem höchsten Berg der Welt.
Ja. Aber du weißt halt nicht, du kommst halt nicht dahin. Das ist so ein exklusiver Club für Leute, die halt viel Kohle haben und sagen, what happens on Everest stays on Everest.
Das ist ein sehr, sehr wichtiges Statement. Wir haben vorher auch noch einen Bericht über Niarchos gelesen, einen Griechen, der auch Kokain genommen hat, als er auf den Gipfel aufgestiegen ist, war von Geburt an so ein bisschen ungeduldig, wollte unbedingt schnell da sein. Und dieses Kokain ist durch die Kälte am Everest so zusammen, hat sich so zusammengezogen.
So verklumpt.
Ja,
verklumpt. Wie so
genau.
Schimmelige Milch.
Wurde so,
oder wie so, wurde nasses
so
Mehl.
Dick
so,
einfach,
ja.
Ne?
Genau.
Und das
genau.
Konnte man dann nicht mehr so gut auseinanderreißen und hatte halt einfach das ganze Kokain genommen und hat sich dann halt echt immer so größere Mengen in den Mund geschoben und die runtergeschluckt. Und dann ist er 2 Wochen später gestorben und das fand ich so insane, als Ärzte dann seine Leiche angeguckt haben und gefragt haben, hey, woran lag das, warum ist er jetzt gestorben, haben die natürlich Kokain gefunden, Kokain als Todesgrund und haben obduziert, ey, das Kokain hätte ausgereicht, um 25 weitere erwachsene Männer zu töten. So, von welchen Dimensionen sprechen wir da, dass du so viel Kokain nimmst?
Ja, vor allem, dass du so viel Kokain auch kaufst und oder mit dir führst.
Ich glaube, der war ein Milliardär. Das
ja,
erleichtert zumindest
so,
die erste Frage. Aber
so
welcher Mensch kauft so viel Kokain, um sich zu vergewissern, dass er an den Gipfel kommt?
So, es ist wirklich, als ob dieser Mount Everest zu so einem richtig teuren und richtig unwirtlichen zweiten Ibiza geworden ist.
Ibiza-Vergleich hittet hart. Meine Freunde waren da und
ich wollte irgendeinen Ort, wo viele Drogen konsumiert werden, wo reiche Leute sind. Was gibt's noch? Saint-Tropez oder so? Keine Ahnung.
Ich glaube, Ibiza ist schon ein sehr, sehr guter Call. Ja. Took a pill in Ibiza. Verlinken wir euch auch in den Shownotes.
Den Song. Wir haben über den Müll am Everest gesprochen. Wir haben über die Leichen gesprochen, über Diebstahl, Kriminalität, über Prostitution und über den Drogenkonsum.
Manche Dinge haben wir übrigens nur erwähnt. Ich wollte einfach nur sagen, dass es diese Dinge auch gibt. Ich glaube, wenn wir zu jedem Beispiel bringen würden, dann wären wir mittlerweile bei 2 Stunden.
Dann wären wir heute noch hier.
Wir sind heute noch hier.
Das ist ja voll, nee, aber dass die Leute hören das ja quasi in der Zukunft und deswegen.
Also, es ergibt für mich trotzdem keinen Sinn. Egal, wir erzählen weiter.
Denn es gibt eine Sache, die du dir selbst mit allem Geld der Welt eigentlich nicht kaufen kannst. Und das ist das Wichtigste, was die meisten Menschen vom Everest mitnehmen, nämlich die Gewissheit, die Urkunde und den Beweis dafür, wirklich auf dem Gipfel gestanden zu haben.
Du hast gesagt, das kann man sich nicht für Geld kaufen. Könntest du es nochmal als einzelnen Satz wiederholen?
Du willst dich jetzt in eine Falle locken, weil du weißt natürlich...
Nein, ich möchte einfach nur darüber mit dir diskutieren. Ganz sachlich.
Ole, ich weiß ja, du weißt ja auch, wo das Skript jetzt hinführt. Wir brauchen da nicht drüber zu diskutieren.
Ich habe kein Skript mehr.
Ole hat gerade seinen Laptop zugeschlossen. Ich glaube, ihr habt es schon erraten, denn auch das, auch den letzten...
Da kommt die Herleitung. Ich dachte, das wäre eine gefestigte Meinung. Wir haben uns vor dieser Folge gesprochen und hab gesagt, ey, wenn wir diskutieren, diskutieren wir einfach.
Das letzte Stück... Dieses letzte Stück des Triumphes, auch das kann man sich kaufen.
Genau, man muss 3 Punkte erfüllen quasi, wenn man seinen erfolgreichen Aufstieg verifizieren will und dann halt auch eben diese Urkunde bekommt.
Was sind das für 3 Punkte? Kannst du mich einmal nur mal kurz ins Bild setzen, bitte?
Ja, das wäre einmal ein Ganzkörperfoto am Gipfel des Everest, ohne Sonnenbrille und ohne Sauerstoffflasche.
Stimmt, damit man erkennen kann, dass es wirklich die Person.
Das ist dein Gesicht, das ist deine Person, perfekt. Dann die Bestätigung von einem Gruppenleiter, der sagt, ja okay, ich habe den wirklich an den Everest geführt.
Also bis zum Gipfel.
Bis zum Gipfel. Und ein Behördenvertreter, der im Basislager ansässig ist, der sagt, okay, die Gruppe war oben, check. Diese 3 Sachen brauchst du. Klingt ja erstmal so, als wären die mit Geld nicht bezahlbar.
Naja gut, also ich würde sagen, 2 Sachen sind bezahlbar, nämlich der Gruppenführer, der ja auch ein Interesse daran hat, dass du auf den Gipfel kommst und der sicherlich auch vielleicht ein Auge zudrücken wird, wenn du sagst, ey, ich würde deiner Tour schon 5 Sterne geben. Ich weiß, wir waren nicht auf dem Gipfel, aber vielleicht sagst du einfach, dass wir auf dem Gipfel waren.
Das sind nepalesische Arbeiter, die da arbeiten, die nicht so viel Geld verdienen wie die Touristen, die daher kommen. Und ich glaube, wenn man denen ein paar 100 Euro in die Hand drückt und sagt, wir waren oben, dann wird er unten sagen, ja, die waren oben. So, das wird keine Frage sein für den, ja.
Und den Behördenvertreter oder die Behördenvertreterin kannst du, glaube ich, genauso gut bestechen.
Wenn du die überhaupt bestechen musst, wenn der nicht das Wort vom Gruppenleiter reicht, dann kriegst du das.
Ah, stimmt, der weiß ja gar nicht.
Geld hin.
Der weiß das ja gar nicht, ja. Okay, das heißt, eine Sache bleibt noch, und zwar das Gipfelfoto.
Und Tore, ich sag dir, wenn wir uns über ein Thema gut auskennen, dann ist es die AI, die KI, die künstliche Intelligenz.
Ola hat das gerade gesagt, wie so ein Boomer, der zum ersten Mal davon gehört. Wie so ein ZDF-Zoom-Beitrag.
Galileo
KI.
Gedacht.
Welche Möglichkeiten bietet es uns? Ein neues Territorium.
Eine Reise in die Zukunft. Und dann so die erste Szene, so Kinder, die so Laser-Videospiele spielen.
Ja, genau. So 2000er Laserschrift. Ja, genau. Zukunft. Also ich meine, ihr könnt es euch schon denken, ne? Spätestens seit, keine Ahnung, einem Jahr oder 1,5 Jahren ist die KI in der Bildbearbeitung schon weit genug, dass man so ein Foto locker, easy fälschen kann.
Ja, keine Frage. Ein Tipp, wenn ihr das machen wollt, dann zeigt am besten nicht eure Hände. Damit struggelt die KI immer noch. Aber wenn ihr ein Foto nachstellen wollt, wie ihr am Everest steht, dann müsst ihr nicht mehr in der Gegend vom Everest gewesen sein. Das geht super, super easy. Und
es geht auch mit Photoshop, ne? Also es geht auch vor KI schon.
Ja, stimmt. Braucht man nicht mal KI für. Und ich glaube, ganz im Ernst, selbst wenn man das nicht kann, dann schickt man das Bild irgendjemandem, sagt, hier, bearbeite das mal, schick dir 50 Euro und dann kriegst du ein super Bild zurück und kannst sagen, hier, da stehe ich auf dem Everest.
Es gab das. 2016 sind 2 indische Kletterer nach ihrer Everest-Besteigung tatsächlich sogar vor Gericht gelandet, weil sie beide den Gipfel doch nicht erreicht haben sollen. Finde ich übrigens interessant, dass das tatsächlich auch vor Gericht gelandet ist. Also, dass da wirklich jemand geklagt hat.
Das war ein Beispielfall dafür. Also, ja. Wo landen nicht alle Fälle vor Gericht.
Aber ja. Es muss ja dann jemand geklagt haben. Ne? Es muss ja jemand gesagt haben, so, ich klage die jetzt an.
Einer ist aufgestanden, ja.
Und das Gericht hat den Anschuldigungen tatsächlich stattgegeben, so sagt man, glaube ich, im Juristenjargon.
Das ist richtig.
Nachdem wirklich bewiesen wurde, dass diese beiden Kletterer ihre Gipfelfotos bearbeitet haben. Also die waren tatsächlich nie an der Spitze des Mount Everest, es sah auf den Fotos nur so aus.
Mittlerweile wagen sich immer mehr Bergsteigerinnen und Bergsteiger auf den höchsten
können
Punkt
wir,
der Welt.
Sorry, können wir wagen in Anführungszeichen sagen, weil
kaufen.
Stattdessen
bezahlen. Ja. Auf den höchsten Punkt der Erde, auf den Mount Everest, die ja ganz gelinde gesagt so weit weg vom Bergsteigen sind wie Thor und ich vom pünktlichen Hochladen aller Folgen für ein Jahr. Nämlich
also ein Mond und einmal zurück wieder. Bis zum Mond einmal zurück.
Für alle Leute, die erste Folge ist, wir laden manchmal nicht so pünktlich hoch. Und das kommt mehrmals im Jahr vor. Also nur, dass ihr Bescheid wisst.
Es gibt mittlerweile Dutzende Videos von Menschen am Everest, die zum Beispiel ihre Steigeisen falsch rum aufgezogen haben, ihre Helme falsch rum tragen. Und also es sind richtige Fail-Videos, richtige Anfänger-Videos von Menschen, die da auf 7500 Metern...
Ja, ist so Fail-Army-Shit. Du guckst dir das an
und denkst
so,
Digga, das würde
mega lustig. Ja. Warum ist denn der am Berg? Und dann
das ist auf
so,
fucking Everest.
Das ist der Everest dahinter. Das ist der höchste Berg der Erde. Und du weißt ganz genau, der hat vorher vielleicht einen Bergsteigerkurs genommen, zu Hause in der Heimat, ist vielleicht einmal ein Stück an den Alpen hochgeklettert und wieder zurückgegangen. Und sonst hat er einfach nur super viel Geld bezahlt.
So, Ole, und ich glaube, die endgültige Frage, die wir uns am Ende dieser Folge stellen müssen, ist, und die wir übrigens auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fragen wollen, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.
Bist du leise geworden? Toro steuert auf ein ernstes Thema zu.
Es ist ernst.
Erzähl.
Ist der Everest noch ein Abenteuer?
Ich hätte Bock, dass wir beide auf drei eine Antwort geben, und zwar wirklich kurz in uns gehen, unabhängig von dieser Folge, und ganz ehrlich sagen, ja, nein oder gespalten.
Ich weiß schon, also wenn wir differenziertes betrachten, ist es natürlich.
Okay.
Aber wir machen mal Hardcuts.
Ja oder nein.
Okay.
Ja oder nein. Drei.
Achso, warte, ihr müsst es auch in die Kommentare schreiben. Ja,
okay.
Wir zählen zusammen runter und ihr schreibt einfach nur, um die Leute, die jetzt nicht bis hierhin gehört haben,
also
zu verwirren, schreibt einfach nur Ja oder Nein rein. Ist der Everest heute noch ein Abenteuer?
Drei, zwei, eins, nein.
Ja.
Okay,
oh,
Tore,
ich bin
das,
gespannt.
Ey, mega gut, dass wir noch eine Diskussion drin haben.
Ja, das ist richtig gut, das finde ich auch gut.
Okay.
Soll ich anfangen, soll
bitte,
ich meinen Standpunkt...
Dann kann ich nämlich danach alle Argumente entkräften und dann ist die Diskussion vorbei.
Obwohl so viele Menschen mittlerweile an den Everest strömen, obwohl so viele Menschen mittlerweile eine Urkunde im Wohnzimmer hängen haben, ich habe den Everest bestiegen, obwohl es teilweise schon Hubschrauberflüge bis fast an den Gipfel gab, glaube ich... kann der Everest auch heute noch ein Abenteuer sein. Vielleicht sogar für die Leute, die da wahnsinnig viel Geld für bezahlen. Weil stell dir vor, du bist ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, sitzt, keine Ahnung, die ganze Woche am PC, bist vielleicht wirklich nicht sportlich und dann gehst du auf den Everest und ich garantiere dir, selbst mit allem Geld der Welt, ein bisschen wirst du leiden. Vielleicht nicht mehr als Tore, der 5 Kilometer um Honsen läuft.
Oder eine Folge pünktlich hochladen muss.
Aber du wirst ein bisschen leiden. Und dieses bisschen kann, je nachdem wie bequem und komfortabel dein Leben ist, schon ein Abenteuer darstellen.
Sehr, sehr coole Erklärung. Ich glaube, wir müssen die Frage nochmal ein bisschen anders
differenzieren. Nein, wir stellen hier gar nichts anders. Wir machen hier nichts anders.
Wir machen
hier auch nichts differenziert. Wir machen hier schwarz-weiß, wird hier geantwortet. Es werden kontroverse Themen kontrovers besprochen.
Okay, grundsätzlich gebe ich dir recht. Jedes Stückchen Abenteuer ist ein Abenteuer, ganz egal, wie sehr man sich dafür anstrengt. Aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich bei meinen reichen Unternehmerfreunden, die ich leider nicht habe, bitte meldet euch bei mir.
Aus. Ich will keine reichen Unternehmerfreunde. Außer sie sind Podcast-Unternehmer.
Wenn die Partys machen, dann schon.
Okay, aber nicht am Everest.
Wenn ich in die Villen oder Häuser gehe und die Urkunden von denen sehe, dass ich nicht davor stehen werde und sagen werde, oh Gott, da möchte ich auch hin. Das wäre ein Abenteuer, was ich selber erleben möchte. Ganz ehrlich, Tore, ich glaube auch nicht, dass wir je in unserem Leben auf den Everest steigen werden. Und ich bin okay damit. Weil,
ja,
wirklich, weil A, haben wir keine Ahnung vom Bergsteigen, Wirklich null?
Ja, wir sind wirklich nicht keine, ja. Ich habe auch ein bisschen Höhenangst, habe ich neulich rausgefunden.
Echt? Willkommen im Club. Ja, ja. Kann schwierig ja, werden, kann wenn wir da beide werden. Wanken am Seil.
Let's stay flat.
Und B, sehe ich, haben wir kein Geld? Ich ja, wollte gerade sagen, sehe ich nicht, dass wir von anderen Leuten da hochgetragen werden, aber grundsätzlich scheitert es schon mal am Geld.
Übrigens, ganz kurz, supportet uns gerne auf Steady.
Das kommt zu einer ganz falschen Stelle, das sagen wir am Ende.
Nee, aber es ist gut wegen Geld, weißt du, wir brauchen Geld.
Achso, ja, support uns auf Steady, dann chillen wir in 2 Monaten auf Mount Everest und schmeißen alle Prinzipien über Bord, die wir in dieser Folge geäußert haben.
Ich werde keinen Müll hinterlassen, außer verrostete Sauerstoffflaschen. Okay, das ist dumm, sorry.
Wir lassen das drin, das ist die Enddiskussion, da schneide ich auf jeden Fall nichts mehr raus.
Okay, na gut.
Jetzt habe ich vergessen, bei welchem Punkt ich war, aber so, für mich ist es kein Abenteuer, was ich selbst gerne erleben würde und aus der Sicht beurteile ich Abenteuer. Ist es für mich ein Abenteuer oder ist es kein Abenteuer?
Ja, ja.
Und für mich ist es kein Abenteuer, wo ich sage, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich würde viel lieber zusammen mit dir einmal über die Alpen klettern. Hätte ich 10-mal mehr Spaß dabei. Oder einmal durch den Dschungel laufen. Auch 10-mal cooler als einmal auf dem Everest zu stehen.
Oder
bin ich,
zum Südpol.
Ganz ehrlich. Oder zum Südpol.
Also ich glaube, wenn es eine Sache gibt, dann würde ich gerne zum Südpol. Schaut mal auf Steady vorbei. Ed Wild und Fremd.
Da haben wir eine Südpol-Petition gestartet.
Haben wir nicht. Ole lügt euch an.
Vielleicht,
aber wir haben drei coole Optionen, die ihr euch aussuchen könnt, falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Und falls ihr irgendwann wollt, dass zwei Idioten auf dem Weg sich zum Südpol machen.
Wir haben so Lust, Südpol zu gehen und da irgendwie ein bisschen zu bleiben. Also auch nicht so.
Das klingt so aber wir haben voll Lust, nächste Woche bowlen zu gehen. So. Digga, Ole, es sind 2 Jahre Vorbereitung, Mann. Wir müssen dann Jahre.
Ganz ehrlich, wir werden da um unser Leben kämpfen.
Ja.
So, ne, das sei vorausgesetzt. Wir werden uns da nicht gut fühlen. Wir werden nicht von dieser Reise zurückkommen und sagen, oh, es war ja schön.
Let's do it again.
Das wird keiner von uns sagen.
Ja.
Das wird keine schöne Reise. Aber es ist so ein bisschen wie unsere anderen Reisen, die wir gemacht haben. Fernfieber, geil, da bleiben, nicht so geil, aber man kommt zu Hause und man denkt, geil, irgendwie habe ich was geschafft in diesem Urlaub.
Ja,
irgendwie
ja.
Ist so ein Urlaub, ich komme zurück und ich kann sagen, ich habe Urlaub gehabt, aber ich habe was gemacht.
Ja. Es ist auch kein Urlaub dann, ne? Also.
Ich glaube, das ist Thema von einem anderen Tag. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr so lange zugehört habt. Wir müssen noch 2 Sachen sagen. Toro fängt mit der ersten an.
So, und bevor wir uns jetzt ganz verabschieden hier aus dieser Folge, möchte ich noch einmal ein dickes Shoutout loswerden an, ich glaube, sie sind beide auch sehr große Fans von unseren Bergfolgen. Ganz liebe Grüße an Svenja und Raphael Jäger vom Werkzeuggarten.de.
Werkzeug-garten.de, um genau zu sein.
Oh mein Gott.
Der Link ist natürlich auch ganz oben in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns über den Support. Die beiden haben alles, was sie jetzt im Garten braucht. Gartenwerkzeuge, Schneidewerkzeuge und so weiter. Checkt die Seite unbedingt aus. Gebt gerne als Bestellnotiz wild und fremd ein.
Dann sehen wir auch ein ganz bisschen, wer sich da so rumtreibt.
Es haben schon ein paar Leute da bestellt, die es gemacht haben. Ein paar viele. Und wir freuen uns unfassbar drüber.
So cool.
Denkt auf jeden Fall dran, wenn ihr bestellt.
Seid dabei. Es gibt, ich check immer wieder die Seite aus. Ich meine, ich bin echt voll der Nicht-Garten-Mensch, weil ich weiß, wenn ich mir jetzt Werkzeug kaufe, dann muss ich auch mithelfen und da sehe ich mich noch nicht
das
so.
Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir wirklich nicht.
Glaubst du mir nicht,
nee.
Dass ich kein Gartenmensch bin?
Tora hat eine Schweißmaschine letztes Jahr zu Weihnachten bekommen und ich habe Tora noch nie schweißen sehen. Das
darf niemand erfahren. Ich möchte mein Image nicht zerstören. Aber ich möchte darauf zurückkommen, dass es beim Werkzeuggarten nicht nur krasse Werkzeuge gibt, sondern auch Ersatzteile. Und ich finde, das ist ein krasses Zeichen für Qualität, weil hier wirklich quasi die Einzelteile nochmal verkauft werden. Das heißt, du sagst, oh, mein Stiel von meiner Axt ist irgendwie ein bisschen kaputt, ich kaufe mir einen neuen, aber die Schneide ist halt saugeil, die hält halt 80 Jahre, deswegen behalte ich die und schmeiße nicht das ganze Ding weg. So.
Ja, das ist mega cool. Ich wünsche mir, andere Online-Shops würden nachziehen. Grüße an Apple an der Stelle.
Roland, persönliche Probleme mit Apple, das klären wir an einer anderen Stelle.
Genau, checkt auf jeden Fall werkzeug-garten.de ab. Und ganz am Ende, Leute, wir brauchen wirklich eure Meinung zu der Folge. Uns interessiert das Thema unfassbar. Wir haben ja mit Lukas schon drüber gesprochen. Wir haben uns selber so einen Überblick verschafft.
Wir haben ganz viel von Reinhold Messner gelesen, der da ja auch eine sehr starke These hat zu. Er findet das auch alles doof. Spoiler.
Das ist auch alles doof.
Aber trotzdem, es gibt ja ganz viele verschiedene Facetten davon. Schreibt uns bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Entweder auf YouTube, auf Instagram, @wildundfremd oder eben bei Spotify. Bei Apple Podcast kann man auch kommentieren. Zwar für den ganzen Podcast, aber egal, egal. Schreibt einfach, schreibt rein, was ihr von der Folge haltet.
Verwirrt alle Leute. Niemand weiß mehr Bescheid.
Ein ganz dickes Herz an die Wild- und Fremd-Community. Ein ganz dickes Herz an Svenja und Raphael Eger, die uns immer noch so lieb und tapfer unterstützen. Und ein ganz dickes, liebes Herz an euch, die uns so fleißig hören.
Vielen Dank, dass ihr heute bei dieser Messi-Folge dabei wart. Es wurde wirklich ein bisschen messy zum Ende. Wir freuen uns auf nächste Woche, dann geht's ganz stabil weiter. Natürlich mit einer großen Folge. Bis dahin, macht's gut, Freunde.